Jetzt darf ich Roland Gneiger anmoderieren. Roland Gneiger ist ja eine der Architektenfiguren hier im Land, in Vorarlberg. Er ist in Bregenz und im Salzkammergut aufgewachsen und hat in Wien an der Akademie studiert, an der Bildenden bei Roland Rainer und aber auch an der Technischen Universität in Einhofen. Er war einer der Proponenten und Mitbegründer der Vorarlberger Baukünstler und hatte dann sich entschieden, im ländlichen Raum in Dorn sein Büro einzurichten, das er dann in den Anfang der 90er Jahre nach Bregenz verlegt hat. Aufsehen erregt hat Roland Gneiger mit seiner wöchentlichen Sendung in den 80er Jahren mit Plus Minus. Das ist ein kurzer Input, der, ich weiß nicht, alle einmal monatlich oder so, zweimal monatlich im Rahmen von V heute, also Bundesland heute, zu sehen war. Und zwar 151 Beiträge waren insgesamt, davon hat Bruno Spagola einige gemacht. Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Vorarlberger Baukultur. Und dieses Format hat wesentlich zur Bewusstseinsbildung für Architektur beigetragen, weil er jeweils ein gutes Beispiel einem schlechten Beispiel entgegengestellt hat und das ohne jetzt auf den Architekten oder zu verweisen, sondern eigentlich auch Alltagsarchitektur hergenommen hat, um das zu erläutern. Hat ihn bis zu Morddrohungen eingebracht. Heute zählt Gneiger eben zu einem der vielseitigsten und anerkanntesten Architekten Österreichs. Er hat wenig gebaut, aber dafür einige Schlüsselbauten, wie auch zum Beispiel den Vetterhof in Lustenau oder die Schule in Waadt. Er hatte seine Bauten und respektive die Bauherren dazu hatten viermal den österreichischen Bauherrnpreis entgegennehmen können und er ist natürlich bekannt durch zahlreiche Vorträge, Seminare, Artikel, Interviews. Er ist einer, der nicht schweigt, sondern der Stellung nimmt zur Architektur. Und seit 1996 ist er Professor und Leiter des Ordinariats für Architektur an der Uni für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. Da ist er jetzt kurz vor dem Abflug in eine neue Lebensphase. Also das heißt, er wird dort die Tätigkeit zurücklegen und dann sind wir schon gespannt, was ihm noch alles einfällt und wo er sich einbringen kann und möchte. Darüber hinaus ist er Mitglied des Vereins Landluft, diesem Verein zur Förderung der Baukultur im ländlichen Raum. Und er war auch schon mehrmals Vorsitzender der Jury zum österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Genug der Lobesworte, Roland. Wir freuen uns sehr, dass du uns deine Visionen für einen dichten und qualitätsvollen Siedlungsraum jetzt zeigen möchtest. Danke.
So, da haben Sie jetzt gesehen, was Heimvorteil heißt. Ich glaube nicht, dass irgendein zweiter Referent so euphorisch eingeführt ist wie ich. Ja, vielen Dank, Marina Mach. Es war ein bisschen übertrieben, aber wiegen Sie sich im Glauben und schauen Sie trotzdem kritisch auf meine Ausführungen. In dem Sinne, wissen Sie, es hat nämlich eine Gesetzmäßigkeit, je bekannter man als Architekt wird, umso leichter, ich bringe jetzt ein vulgäres Wort, fressen einem die Leute aus der Hand. Aber das ist nie gut, weil man dann nicht auf die Inhalte und die Substanz der Dinge kommt. Vergessen Sie das alles und schauen Sie auf das, was ich Ihnen inhaltlich zu sagen habe. Mit meinen Studierenden im Rahmen von Diplom- und Masterarbeiten haben wir vielfach, und ich lade auch die Studierenden von mir immer ein, sich mit den eigenen Herkunftsorten zu befassen. Es gibt nämlich ein Phänomen, dass es einen unglaublichen Brain Drain gibt vom Land in die Städte und der Großteil der Architekturstudierenden kommt aus dem ländlichen Raum, bleibt nach dem Studium in den Städten und dünnt den ländlichen Raum kulturell und intellektuell aus. Drum ist mir das sehr wichtig, dass sich die Leute mit ihren Herkunftsorten befassen. Und ich habe schon vielfach, und ich stelle jetzt da eine Regel auf, bei allen Analysen der Ortskerne und der Ortentwicklung ihrer eigenen Heimatorte, und davon kann ich mehrfach berichten, stellt sich eine einfache Faustformel dar. Sie sehen da ein beliebiges Dorf in Oberösterreich und in 50, 60 Jahre Schritten, das sind jetzt in 60 Jahre Schritten seine Entwicklung. Und wir haben einfache Faustformel: wenn sich die Bevölkerungsanzahl verdoppelt, verzehnfacht sich der verbaute Siedlungsraum. Ja? Das ist das Kriterium, mit dem wir es in den letzten 50 Jahren zu tun haben. Und diese Verzehnfachung traue ich mir zu wetten, mit plus minus ein paar bisschen auf oder ab, wird ein Phänomen sein, dass wir nicht nur in Oberösterreich, wo der Schwerpunkt dieser Untersuchungen stattfinden, sondern in anderen Teilen auch. Ich bin leider zu spät gekommen, das war irgendein Programmierungsfehler in meinem Terminplan. Ich habe gedacht, die Veranstaltung geht um 10 los, darum habe ich das Vorreferat nicht gehört und ich habe erfahren, ich bin vorgewarnt, Verdichtung ist ein No-Go-Begriff. Ich habe mal kurz auf der Toilette in der Zwischenpause überlegt, was ich dafür jetzt verwende, und ich habe schon was gefunden. Sie können sagen, ist das sinnvoll oder nicht. Ich sage Potenzierung. Ja? Ich sage jetzt Potenzierung dazu. Wir haben ein ganz großes Problem, nämlich dass eigentlich die einzige Substanz, die wir baulich in diesen Orten, die ich Ihnen zuerst im Schwarzplan gesehen habe, immer die Ortszentren sind, und wir müssen überhaupt keinen Tourismusführer oder dergleichen verwenden, um die Regel aufzustellen, dass jedes beliebige Dorf in Österreich und jede Parzelle ein höheres Niveau an architektonischer Qualität hat, wie alles, was rundherum entstanden ist. Das ist eine x-beliebige Siedlung. Niemand weiß sich, ich habe zwischenzeitlich den Namen auch vergessen, ich kann sie recherchieren, weil sie aus einer der Diplomarbeiten meiner Studierenden stammt. Aber die steht in keinem Führer. Niemand weiß davon, und derer gibt es Dutzende und Tausende in Österreich, aber niemand sind sie bekannt und vertraut. Was ist das wirkliche Problem an dieser Entwicklung? Das wird sich hierin schnell vermitteln lassen, der überschwängliche und unverantwortliche Verbrauch von Grün, Land und Landschaft und Natur, aber ist genauso und im selben Maße, und auf das möchte ich mich mehr konzentrieren, die Qualitätslosigkeit. Was stellen wir fest? Dass wir noch nie in der Kulturgeschichte der Menschheit ein derartig geringes Niveau an Baukultur erleben. Ja? Also Sie können, und zwar nicht nur in unserem Kulturraum, sondern das gilt weltweit. Ja? Wir haben noch nie eine derartige Kulturlosigkeit in Bezug auf alle Aspekte des Bauens, wie die sich hier repräsentieren. Und das große Thema ist das, dieses Siedlungsmuster, das wir alle kennen von den Einfamilienhaussiedlungen, und es ist egal, wo wir da hinschauen, das hat sich als genetischer Code im anderen Maßstab genauso auf die Gewerbegebiete, auf Handelsgebiete und Industriegebiete übertragen. Wir haben genau dasselbe Denken und in anderen Maßstäben im Wohnbau, und da ist Vorarlberg ein negatives Beispiel, Sie sehen im Wohnbau nichts anderes mehr als Blöcke auf überquadratischen Grundrissen, die ungefähr einem solchen Siedlungsmuster folgen und die irgendwie nie den Mehrwert der Stadt, der Siedlung, des öffentlichen Raums generieren. Das ist unser ganz großes Problem und Thema Dabei gäbe es in der ganzen Architekturgeschichte genügend Beispiele, Josef Frank in den 30er Jahren, wie könnte und hätte sich eine Siedlung auch aus Einfamilienhaus in dem Fall entwickeln können, indem es da Prioritäten gibt, indem es Hierarchien gibt, indem es öffentliche Räume gibt, indem es Straßenzüge gibt, indem man innerhalb der Siedlung lesen kann, was wichtiger kollektiver, gemeinsamer ist und was in die zweite, dritte Ebene dieser Siedlung reicht. Wir haben ein interessantes Phänomen, Roland Reiner, das wäre ja etwas gewesen, sein verdichteter Flachbau. Da gibt es einen Kollegen von mir in Vorarlberg, ich verschweige jetzt seinen Namen, der ist der Meinung gewesen vor 30 Jahren, dass vor 40 Jahren eigentlich, dass dieses Konzept für Vorarlberg und seine Tradition nicht taugt und war einer der Begründer dieses Blockbauens. Da interessantes Beispiel, das einzige in Vorarlberg bekannte, eine Hangsiedlung in Schwarzach, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger werden das kennen, da stehen in etwa 30 Einfamilienhäuser auf einem Raum, der ungefähr ein Fünftel dessen einnimmt. Und das ist ein Luftbild, was in Folge dann rund um diese Siedlung errichtet worden ist an Einfamilienhäuser. Und ich sage Ihnen eines, der Ausblick, der Freiraumbezug, die Privatheit dieser Häuser ist unvergleichlich überlegen gegenüber dem, was in der Folge dann rundum passiert ist. Was haben wir für ein Problem in Vorarlberg? Es ist schon angeschnitten worden von der Frau Weber. Mehr als 30% des gewidmeten Baulands ist nicht am Markt. Alles, das ist das Bild von Götzis, das ist leider nicht gelungen, auch mit der neuen Vorarlberger Raumplanungsnovelle, da sind die Lobbys zu stark. Das war eine Fehlkonzeption unserer Raumplanung. Die können auch diese Flächen, die eigentlich notwendig wären, um eine wirklich gekonnte und sinnvolle Siedlungsentwicklung in Gang zu setzen, sind nicht am Markt und werden unter Umständen, wenn da nicht eine andere Maßnahme ergriffen wird, auch 30 oder 40 oder gar 50 Jahre länger nicht am Markt sein, weil das die sicherste Anlage ist und das erfolgreichste Spekulationsgut, wie man das sieht. Und die Folge, und mein Vorredner hat es gesagt, das ist dieses erschreckende, strukturlose, ortlose, unorientierbare Siedlungsgebiet, das wir auch im eigenen Land vorfinden, das sage ich einmal, von der Euphorie und von den großen Leistungen, die in der Architektur in Vorarlberg erbracht werden, im Schatten stehen und deswegen viel zu wenig Beachtung finden. Wir müssen eines aufpassen, dass wir, wenn wir über dieses Thema diskutieren, dass wir nicht immer den Wohnbau und das Einfamilienhaus im Fokus haben, weil dasselbe Phänomen im Handel und im Gewerbe genauso stattfindet. Allein die versiegelten Flächen, die um die Handelszentren in Vorarlberg bestehen, nur um die Parkbewirtschaftung, über die ist nie ein Thema, die ist bisher immer außen vor und die wäre ein Riesenpotenzial. Ich sage Ihnen, wenn man alle diese Autos auf die Dächer verbannen würde, dann wäre das statisch kein Problem. Diese Belastung ist weniger als das, was wir in weiten Teilen des Landes als Schneelast konzipieren müssen. Ja? Also das wäre überhaupt kein Problem. In Lustenau gibt es auch ein Einkaufszentrum, wo die Autos am Dach parkieren müssen. Also wir haben da ein Phänomen, das vor dem Hintergrund interessant ist. 120 Jahre zurückgerechnet ist das Land Vorarlberg, das ist ein Blick übers Rheintal, hat ungefähr 10% der heutigen Fläche bebaut. Und wissen Sie, was passiert ist in der Zeit? Alle Produktionsstätten industrieller Natur sind 5, 6, 7 geschossig hoch, ja, alle bei 10% der damaligen bebauten Fläche, ja, und heute, wo wir das verzehnfacht haben, die Bebauungsfläche bauen wir flach, auch Produktionsstätten, wofür es überhaupt keine Notwendigkeit gibt. Ja, ich könnte Ihnen da jetzt 30 Bilder von Industrie, den frühen Industrieanlagen einblenden, die dieses Phänomen beweisen. Was ist passiert? Was ist der Grund dafür? Ich habe eine Erklärung, die darin besteht, dass die Wertschöpfung, die aus der landwirtschaftlichen Produktion erwirtschaftbar ist, unglaublich proportional im Verhältnis zur Wertschöpfung der Industrie zurückgegangen ist. Also Landwirtschaftsfläche hat jetzt für uns einen idealen Wert, einen ideologischen Wert vielleicht, aber es hat keinen realen Wirtschaftswert mehr, wenn Sie wissen, dass man vielleicht, wenn man einen neuen Bauernhof heute bauen würde, dass man ungefähr bei Milchwirtschaft 40 Jahre bräuchte, um die Investitionen zu amortisieren. In der Industrie rechnet man mit 5-6 Jahren. Ja. Und so schaut das in Bezug auf die Lebensmittel-Selbstversorgung in Vorarlberg aus. Das ist interessant, bei Getreide haben wir eine Selbstversorgung von 1%, bei Kartoffeln von 6%, bei Gemüse von 7%. Die einzige, bei Lamm- und Ziegenfleisch ist die Bedarfsdeckung mit 100% erreicht. Ja. Nicht einmal bei Geflügel sind wir nur bei 1%. Ja. Also das ist der vor dem Hintergrund eine interessante Zahl und die belegt meine These, dass das der einzige Grund ist. Ich selber bin alt genug, um das erlebt zu haben. Ich bin am Stadtrand von Bregenz aufgewachsen, in dem, was man wahnsinnig übertrieben Villengebiet nennt, weil das sind keine Villen, das sind relativ billig, einfache Baumeisterhäuser in Bregenz. Das ist nicht so wie in Dornbirn im Oberdorf. Da hat noch in den 60er, 70er Jahren jedes zweite Haus einen Selbstversorgergarten gehabt. Und als ich dann nach meinem Studium in den Bregenzer Wald nach Dorn gezogen bin, da hat man beobachten können, wie die Bauern ihre Bauerngärten aufgeben. Ja, also das war, und bis heute finden Sie nur noch bei jedem 10., 12. Haus einen Bauerngarten. Ich habe selber eine Nachbarin, das ist keine Landwirtin, sondern das ist eine Selbstversorgerin, die den Beweis erbringt, auf 100 Quadratmeter Gartenwirtschaft versorgt die sich selbst zu 90% übers ganze Jahr. Und das ist etwas, was spannend und Mut macht. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Beispiele in die Richtung, in der es gehen könnte. Und wir müssen leider dann, vielleicht tun wir das dann am Nachmittag, darüber diskutieren, wieso diese gelungenen Projekte, da zeige ich Ihnen jetzt 2, 3, wieso die nicht breiter greifen. Und da muss man jetzt in unterschiedliche kulturelle Bedingtheiten hineingehen und Voraussetzungen. Schwer zu erraten, ein burgenländisches Dorf mit den Streckhöfen, die man auf dem Bild sieht, die gemeinsame Dorfstraße, an der sich die stark in die Tiefe reichenden Häuser gruppieren, alle mit Höfen und hinten hinaus dem Zentrum oder der Achse, der Mittelachse, abgewandt sind die landwirtschaftlichen Flächen. Das ist vor 12 Jahren anstelle eines solchen Streckhofes ein Wohnbauprojekt, das 8 oder 9 Häuser auf der Parzelle eines Streckhofs vereint. Man würde eigentlich denken, dass das doch ein Modell ist, das, wenn man das einmal sieht, müsste das doch jeder nachahmen. Davon ist leider keine Rede. Ich finde das ein interessantes Projekt. Beat de Platzes in Chur haben das erstellt. Das ist der Bahnhof in Chur. Und da ist sozusagen in das sehr relativ ungeordnete und unüberschaubare Siedlungsgefüge ist dadurch eine wesentlich größere Qualität entstanden. Sie sehen das an den dunkelgrauen und da an den leicht rosa-violetten. Jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert. Es geht es automatisch zurück. Sehen Sie, was mit dieser Nachjustierung, jetzt komme ich schon ein Problem. Vielleicht verzeihen Sie mir heute noch, wenn ich sage, jetzt, wenn ich noch ein paar Mal Verdichtung verwende. Also mit dieser Potenzierung dieses Siedlungsgebietes, also wirklich räumlich auch attraktivere und weit aufgewertete Stadträume entstehen können. Also das ist eigentlich das Ziel, dass wir Land sparen und wesentlich höhere Qualität generieren. Um das geht's und das ist möglich. Das ist die gute und die allerbeste und wichtigste Nachricht überhaupt meines Vortrags. Interessantes Bild, auch aus einer Diplomarbeit einer Studentin von mir, die aus der Region des Mostviertels in Niederösterreich stammt, wo das die ursprüngliche Hausform ist, diese groß angelegten Vierkanthöfe. Und Sie sehen am linken Rand oben, wo sich das hinentwickelt hat. Und sie hat da Gegenüberstellung gemacht, was wäre gedanklich, wenn wir eine Alternative zu dieser oben dargestellten Bebauungsform finden, indem wir diese Einfamilienhäuser unter einem Dach versammeln, dann schaut es so aus, da links ist ein sanierter und für Wohnzwecke adaptierter, neu ausgerichteter Hof. Hinten mit dem Wirtschaftsgebäude mit der alten Remise, auf der linken Seite Geschosswohnungen, betreute Wohnungen, auch Generationenwohnen und rechts im Neubau unter einem Dach Einfamilienhäuser. Ja? Und Sie haben das am vorletzten Bild gesehen, nur mit dieser Maßnahme bei höherer Qualität, traue ich mir zu behaupten, wären 50% des Flächenbedarfs eingespart. Auch eine interessante Variante, ein grauenhaftes 80er-Jahr-Projekt, das durch eine Potenzierung, sprich größere Dichte in den Zahlen, wesentlich verbessert werden kann. Ja, also nur diese Sanierung, das alles, was neu kommt, sehen Sie da in Rot dargestellt, lässt sich diese gründliche und tiefgreifende und nicht nur die Fassade betreffende Sanierung dieser Siedlung überhaupt finanzieren, aber sie lässt sich vor allem wesentlich verbessern und es können auf derselben Fläche bei höherer Qualität, bei leistbaren Investitionen doppelt so viele Menschen leben. Das ist ein Projekt vom Hermann Kaufmann, Manfred Stadelmann und mir, das schon in Pietzau vor 25 Jahren gebaut worden ist, also am Rand einer Bregenzer Wälder Gemeinde. Und mir ist unerklärlich, wieso dieses Modell bis heute keine Nachahmung findet. Es gibt nämlich ein zweites am Hang in Pietzau, das ist diese Siedlungsentwicklung, die hat schon früher stattgefunden und die braucht, um derselben Anzahl an Häusern Platz zu bieten, den sechsfachen Raum. Ja, den sechsfachen Raum. Und das oben sehen Sie 18 Häuser, die so sorgfältig geplant sind, dass jeder über den anderen in der zweiten Reihe auch drüber sieht, was im anderen normalen Siedlungsgebiet, in dem da nicht immer gewährleistet ist. Und vor allem auch, dass keiner seine Abgase aus dem Kamin dem anderen beim Balkon und bei der Veranda hineinbläst. Also diese Dinge sind durchaus möglich, nur finden sie zu wenig Abnehmer. Gemeinsam mit meinem damaligen Partner Gerhard Gruber habe ich vor 12-13 Jahren eine Siedlung in Bregenz gestaltet, im sogenannten Villengebiet. Die Häuser, die da stehen, haben die Dimension und den Maßstab der historischen Bebauung. Das Interessante und Wesentliche an dieser Siedlung ist, dass sie nur, also vielleicht noch zur Entstehungsgeschichte, vier Geschwister haben dieses Grundstück geerbt und wollten auf dem Grundstück vier Einfamilienhäuser bauen, bis wir dazugekommen sind und überzeugen konnten, dass das der falsche Weg ist. Jetzt gibt es dort 24 Wohnungen. 50 Quadratmeter, und der Witz an den 50 Quadratmeter Wohnungen ist, dass sie alle jederzeit kombinierbar, sprich zusammenlegbar und auch wieder trennbar sind. Wenn Sie sich das da anschauen, dann hat immer bei 50 Quadratmeter gibt es einen Wohnungseingang und einen Freisitz, sprich Balkon oder Gartenausgang. Durch die mittlere Stiege können Sie alle Geschosse miteinander verbinden. Sie haben also die Möglichkeit, eine Wohnung 100 Quadratmeter, 150, 200, 250 in beliebiger Größe zu machen. Aber auch, und das ist das Entscheidende, wieder auf das zurück zu reduzieren. Weil es gibt auch eine zweite Faustformel. Wenn wir in Vorarlberg, und da sind wir sicher nicht alleine, wenn Sie in Siedlungen hineingehen, die älter als 30, 35 Jahre sind, dann sind in 50-60% aller Häuser lebt ein oder zwei Personen. Auf 150, 160, 180 Quadratmetern ist überfordert mit der Struktur, und diese Struktur eignet sich nicht, weil man nicht gern mit der eigenen Familie bei der Mama dann wieder einzieht, eignet sich nicht für mehr Generationen wohnen. Da könnten Sie, und das ist in den Grundrissen immer so angelegt, da sieht man jetzt eine klassische 100 Quadratmeter Wohnung, da wäre das Ganze als Arbeiten zu organisieren. Und ich kenne keine Siedlung, die so eine interessante soziale Durchmischung hat. Die Frau, die Sie da am Balkon sehen, die hat sich entschlossen, aus dem Altersheim zurück eine dieser Wohnungen, 50 Quadratmeter Wohnungen, zu nutzen. Also dort ist ein soziale und altersmäßige Durchmischung, wie sie, glaube ich, nicht normal ist. Also wir könnten mit dieser Konzeption, mit dieser architektonischen Grundkonzeption, könnten wir vorausschauend unglaublich viel Wohnraum effektiver und attraktiver nutzen. Was interessant ist, da sind 100 Quadratmeter auf einer Ebene, und in der Nebenwohnung gibt es eine Flüchtlingsfamilie, die umsonst wohnt, indem sie diese Frau unterstützt hat. Schnelles Konzept noch, mir ist gezeigt worden, eine Minute noch, ich streue drüber. Hier eines der üblichen Siedlungsgebiete, ein Konzept, wie das potenziert werden könnte durch verschiedene Einbauten, verschiedene Strategien. Und am Schluss, das sehen Sie da in diesen ockerfarbenen Brauntönen, das könnte entstehen von einem undefinierten, räumlich unattraktiven Siedlungsgebiet. Es geht dann bis hin, dass dazu auch das genaue Reglement der Geschossigkeit, der Verdichtung, der Bauabstände und so weiter dann gefasst sind. Am Nachmittag, damit schließe ich ab, beschäftigen wir uns mit diesem Gebiet. Das ist auch das Ergebnis einer Masterarbeit von zwei Studierenden von mir, Sebastian Wilanek und Rodelsberger, da geht es um ein Quartier in Götzis, Rheintal-Situation, 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Also ein ideales Gebiet der Verdichtung. Das ist, Sie sehen das da, da oben am linken Rand ist links der Bahnhof. Und das ist die Bebauungsstruktur, und das wären die Strategien, wie dort nachverdichtet werden könnte. Und dazu gibt es verschiedene Modelle mit dem Ergebnis, dass jetzt dort auf 8.800 Quadratmetern bei einer Dichte von 0,26 19 Personen wohnen. Das war eine Erhebung, die 3 Jahre alt ist, und aufgrund der Altersstruktur könnten das zwischenzeitlich weniger sein. Während in diesen Konzepten bei einer Dichtekennzahl von 0,75 und einer heutigen Standards entsprechenden Angebot an Grundfläche 132 Personen leben könnten. Und ich glaube, nicht nur auf demselben Raum, sondern bei wesentlich höherer Qualität. Und da mein Bekenntnis dazu, ich halte es für unseren Raum, für die absolut aller neben den architektonischen Maßnahmen für die allerwichtigste, dass wir unsere Selbstversorgung sichern, und zwar nicht nur nicht im Sinne der Angstparole, es wird was passieren, auch wenn das möglich ist, sondern einfach im Sinne der Vielfalt. Ja, im Sinne der Vielfalt, denken Sie an die Obsthaine, denken Sie an die Gärten. Wir haben ein an unserem Haus am Land im Bregenzer Wald ein totales Siebenschläferproblem. Ich weiß nicht, wie das ist und da, wie viele da sich eingesiedelt haben. Und das kommt daher, weil das rund um grüne Wüste besteht und bei uns ziemlich durchwachsene Garten, Obsthain, Hecken. Und die haben eigentlich die einzige Zuflucht auf einer riesigen Fläche. Also das ist die Schattenseite, da müssen wir uns was einfallen lassen. Vielen Dank.